Tischgespräche, die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 73, an Daniel Gehorsam lernen. Herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt ein koffinierter Knutmöppe und ist der voller Vorfreude. Wir machen auch heute wieder ein Bibelthema. Wir hatten euch mal von der Zeit gefragt, gibt es Bibelstellen, die euch besonders interessieren? Und manche von euch haben gesagt, Bibelstellen?
Ganze was? Bücher.
Ganze Bücher. Könnt ihr nicht mal vielleicht eine Einführung machen in das Buch Daniel? Und dann dachten wir, ja.
Malte dachte, ach ja, ich kann das. Und ich habe gesagt, okay, dann kann ich mich zurücklehnen.
Genau, also ich mache jetzt hier alleine die Folge und ab und zu kommen sie aus dem Off immer.
Genau. Hä? Ist der Hammer.
Nein, natürlich nicht. Genau, deswegen dachte ich, machen wir heute ein bisschen Daniel und vielleicht interessiert euch das auch. Vielleicht mal ganz am Anfang ein bisschen was zu dem Hintergrund, dass man mal ganz grob verorten kann, worum es im Daniel-Buch eigentlich geht, weil man dann, glaube ich, ziemlich schnell merkt, hey, das ist nicht nur irgendwie eine ganz alte Geschichte, sondern da gibt es eigentlich vieles, was sich berührt mit dem, was Christen heute erleben. Daniel ist einer der Propheten. In der Bibel ist ein prophetisches Buch, wobei man sagen muss, dass Daniel auch ganz viel Geschichte enthält. Das ist jetzt anders, als wenn man zum Beispiel das Jesaja- oder das Jeremia-Buch, die haben auch viele Passagen noch, die, ja, wohl stimmt so
gerade
so
genau. Jeremia hat auch noch Geschichte, Jeremia, aber das, bei Daniel ist das mehr auch noch in der Teilung deutlich.
Ja. Genau. Das Daniel-Buch hat 12 Kapitel. Wobei die erste Hälfte davon, die ersten 6, im Grunde die Geschichten sind. Und dann kommen die Visionen. Das ist so der zweite Teil des Daniel-Buches.
Und das finde ich jetzt auch nochmal was Besonderes. Also die Visionen von Daniel sind auch nochmal besonders die Fachleute reden hier von Apokalyptik sozusagen. Mhm. Sie haben also nochmal einen anderen Charakter, sag ich mal, als zum Beispiel bei Jeremia, wo das auch oft so Zeichenhandlungen oder so sind. Mhm. Sondern das Daniel-Buch hat dann nochmal tatsächlich einen ganz eigenen Charakter, der auch schwerer zu verstehen ist, finde ich. Also weil mit Bildern gearbeitet wird, wo man manchmal gar nicht weiß, worauf sich das jetzt bezieht. Und hat da eher Ähnlichkeit zum Beispiel mit dem neutestamentlichen Buch der Offenbarung. Mhm. Und gerade weil die Offenbarung auch viele von diesem Bildvokabular von Daniel wieder aufgreift. Mhm. Also dadurch ist Daniel auch, finde ich, schwerer zu lesen. Also schön kurz, das kann man ja gut lesen, mhm, aber es ist schwerer zu lesen als Jesaja, finde ich.
Ja. Also ich finde
die ersten sechs Kapitel. Die ersten, die Geschichte nicht, ja, aber dann diese anderen mit diesen Figuren, die aus verschiedenen Materialien hergestellt sind und so weiter. Ja. Das erschließt sich einem nicht gleich so.
Bin ich voll und ganz bei dir. Ja.
Aber Malte erklärt mir das heute alles.
Genau, aber es ist, finde ich, immer eine ganz gute Faustregel, erstmal mit den Dingen anzufangen, die einem zugänglich sind,
ja,
und sich dann vorzuarbeiten. Vielleicht grob was einfach zum geschichtlichen Hintergrund, damit wir mal einfach wissen, worum es geht, weil es ist ja nicht im luftleeren Raum, dieses Buch. Man muss so ein bisschen die Geschichte des Volkes Israel so vor Augen haben. Es gab eine ganze Zeit lang zwei Reiche, das Nordreich und das Südreich. Und dann blieb auch nur noch das Südreich über, das hieß Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem. Und die hatten im Grunde, sag ich mal, aufs falsche Pferd gesetzt. Also man muss wissen, Israel liegt und lag mittendrin. Mhm. Und umgeben waren da große Mächte. Also da gab es sozusagen die Ägypter auf der, sag ich mal, Westseite oder so südwestlich. Und im Osten waren so die Babylonier und später die Perser und
Assyrer. Und das wechselte immer, aber es war immer ein großer links und ein westlich und ein großer im Osten. Und wenn die sich gekloppt haben, lag Israel immer genau in der Mitte.
Genau, und die spannende Frage war natürlich, auch für wen entscheidet man sich? Ja. Also man muss sich, also
als Kleiner in der Mitte muss man sich mit einem der beiden gutstellen, damit man sozusagen von dem den Schutz gegen den anderen kriegt.
Und ganz weltlich gesprochen, Israel hatte da einfach, oder das Südreich hatte dann auch aufs falsche Pferd gesetzt. Und das fanden die Babylonier nicht so witzig. Das geistlich kann man es noch etwas anders nuancieren und das widerspricht sich, glaube ich, überhaupt nicht. Und so formuliert es auch die Bibel, dass die Mächtigen in Jerusalem mehr auf Politik vertraut haben als auf ihren Gott.
Ja.
Das ist ein wiederkehrendes Motiv in der Bibel, dass sie sozusagen an allen möglichen, auf alles Mögliche ihre Hoffnung setzen, aber nicht auf ihren Gott. Und die Konsequenz war davon, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wurde.
Und das war eine geistliche Katastrophe, das konnte man sich gar nicht vorstellen, denn das war immer noch dieses, solange der Tempel hier ist, in dem Gott wohnt, sind wir sicher. Das wird Gott nicht zulassen, dass diese von ihm auserwählte Stätte vernichtet wird. Sie hatten eben mitgekriegt, wie der Großteil des Reiches Israel, was sich ja zweigeteilt hat, also wie das gesamte Zweite Reich, was dann eben Israel hieß, wie die schon untergegangen waren. Aber Juda hat immer noch gedacht, wir haben Jerusalem, wir haben den Tempel. Und das ist sozusagen der magische Schutzschild. Ja, und das hat auch nicht funktioniert.
Und damit beginnt im Grunde auch das Danielbuch, um diese Geschichte nochmal aufzugreifen. Man kann sich auch fragen, warum haben die Babylonier diesen Tempel in Jerusalem zerstört? Das war ja auch ein ganz klares Statement. Das Statement war, unser Gott ist stärker als euer Gott. Weil so stark kann euer Gott nicht sein, liebes Volk Israel. Der kann ja nicht mal seinen eigenen Tempel beschützen. Das heißt, wenn wir euren Tempel platt machen, heißt das auch, euer Gott ist schwächer als unser Gott. So war die Überlegung damals.
So war die Logik und das war eine Logik, die auch verfing bei den Israeliten, obwohl es das Reich Juda war, also bei den Juden, weil die Logik war eben, nein, unser Gott wird nicht zulassen, dass der Tempel zerstört wird. Das ist das, was er um jeden Preis schützen will. Und als das dann passiert ist, war dann schon die Frage, ist unser Gott zu schwach?
Ich finde es aber total spannend, wie das Danielbuch anfängt. Ich lese den Anfang mal vor. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Also, die Bibel hat schon einen anderen Blick darauf. Und der Herr gab in seine Hand.
Ja.
Also, was die Bibel eigentlich immer herausstellt, ist, diese Logik, die da verfing, stimmt so nicht. Sondern sie macht eigentlich Gott größer und sagt, Gott selbst steckt im Grunde am Ende des Tages dahinter, dass selbst dieser Tempel nicht mehr steht. Also er ist dadurch nicht entmachtet, sondern seine Geschichte mit den Menschen ist größer.
Steht über dieser frommen Logik, die falsch ist.
Genau. Und das ist ja schon erstmal auch ein Lernprozess, glaube ich, für Israel gewesen. Und überhaupt manchmal für uns Menschen, ne? Also, dass Gottes Logik da manchmal größer ist. Auf jeden Fall, was dann passiert ist und was die Babylonier gemacht haben, ist, dass sie im Grunde die Oberschicht aus Israel oder aus Juda deportiert haben nach Babylon. Und das war eine ziemlich perfide Methode im Grunde, um ein Volk sich untertan zu machen. Weil die Logik dahinter war, man nimmt erstmal die gesamten einflussreichen Leute raus. Das heißt, man bricht auch damit den Widerstand. Und man erzieht die in Anführungsstrichen um. Also, und genau das, genau zu dieser Schicht im Grunde gehört auch Daniel mit anderen. Der kriegt eine babylonische Ausbildung als junger Mensch. Er wird babylonisch angezogen. Ist wie ein Babylonier.
Er kriegt einen babylonischen Namen.
Er kriegt einen neuen Namen.
Ja.
Und Name ist Identität.
Ja.
Also, wie du heißt, das ist heute.
Ist, wer du bist.
Ist, wer du bist. Das war damals noch viel stärker so als heute. Also, heute ist ja eher so, welcher Name klingt irgendwie ganz schön. Also, damals war noch viel stärker das Namen, was aussagen. Und ging auch darum, im Grunde, um den Widerstand zu brechen und im Grunde die zu assimilieren. Und das heißt, Daniel mit ein paar Freunden ist im Grunde in dieser völlig feindlichen Umgebung, wächst er auf, sag ich mal. Also dieser, oder mindestens fremden Umgebung. Und da würde ich jetzt schon mal die erste Brücke eigentlich schlagen zu uns heute, weil weil das, was wir hier manchmal so auch kriegen oder auch als Fragen so, dass Leute sagen, wie kann man eigentlich noch in unseren Zeiten, und unsere Zeiten sind ja so gottlos und wir leben in einer Welt, die mit Gott nichts mehr anfangen kann und es wird immer unchristlicher alles und das darf man nicht eins zu eins gleichsetzen mit dem Buch Daniel, überhaupt nicht, also keine geschichtliche Zeit ist wie eine andere, also nicht gleichsetzen, aber man kann, glaube ich, dennoch lernen davon, wie eigentlich, sag ich mal, Menschen Gottes damit umgegangen sind. So, und das finde ich beeindruckend, weil das, wenn man die Daniel-Geschichte liest, ist, dass Daniel, der macht ja Karriere. Der ist im Grunde eigentlich ein ganz anerkannter Mann am Hofe Babylons. Und das ist, er bleibt auf der einen Seite seinem Gott treu. Es gibt gerade am Anfang gibt's die Geschichte, dass die im Grunde alle was essen sollen und für fromme Juden war klar, bestimmte Speisen esse ich nicht. Das heißt, die ernähren sich da im Grunde vegetarisch.
Da ging es auch um Identität.
Ja. Und das heißt, er bleibt da auf der einen Seite ganz klar sozusagen seinem Gott treu in bestimmten Bereichen, die ihm sehr wichtig sind. Und auf der anderen Seite verhält er sich offensichtlich so, dass er Ansehen erhält in seinem Umfeld. Und das finde ich eigentlich eine schöne Botschaft auch für uns Christen heute. Also in bestimmten Punkten einfach zu sagen, wir sollen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Das ist ja das Prinzip, was auch die Apostel im Neuen Testament in den Vordergrund stellen. Und trotzdem das Gleiche, was auch Jeremia tut, das haben wir schon mal in einer anderen Folge benannt, suche der Stadt Bestes.
Genau, da geht es genau um diese Situation, genau. Das sagt Jeremia auch zu Leuten, die eben in einer anderen, einer feindlichen Stadt sind.
Genau, ist im Grunde das die heißt, gleiche Situation.
Also der zugespitzt, also Daniel sagt nicht, hey, versucht euch Anerkennung zu verschaffen, aber dient in dieser feindlichen, fremden Umgebung, dient da den Leuten, indem ihr da in den Städten versucht, eure Gaben da einzubringen sozusagen und auch dem zu sucht der Stadt Bestes. Und das führt dann dazu, dass diese Leute, die eigentlich von außen kommen, da so ein Ansehen bekommen. Das ist sozusagen die Frucht ihres Dienstes, dass sie sich da positiv einbringen. Nicht indem sie sich anpassen, sondern indem sie dienen.
Ja, und Gott ist einer, der ihnen darin auch versorgt. Ne? Das finde ich auch. Also er gibt ihnen, dass es dann einen günstigen Kämmerer gibt am Hof, der ihn da unterstützt, der dafür sorgt, dass er sich gesundheitlich entwickelt, trotz seiner
Mangelernährung.
Er wird mit Weisheit und Verstand gesegnet und Gott hält an ihm fest. Und im Grunde sind in diesen gesamten ersten 6 Kapiteln gibt es immer wieder diesen Konflikt. Also der taucht an mehreren Stellen auf. Also dass alle zum Beispiel ein großes Götzenbild anbeten sollen. Und dann gibt es 3 Männer, die das nicht tun und dann dieses goldene Bild nicht anbeten wollen und dann landen sie im Feuerofen. So. Oder Daniel selbst, der dann in die Löwengrube geschmissen wird. Also,
genau, wo ihm auch eine Falle gestellt wird, wo Leute, die neidisch auf seine soziale Stellung sind, den König, der eigentlich Daniel wohlgesonnen ist, überreden, ein Gesetz zu erlassen, dass man nur zum König beten darf und zu niemand sonst. Und damit eigentlich Daniel in die Falle locken, weil sie wissen, der betet regelmäßig zu seinem Gott. Und Daniel macht es auch weiter. Mhm. Und dann gehen sie zum König und petzen und sagen, hey, guck mal, der hat das nicht gemacht. Und der König erkennt dann auch, dass das eine Falle war, aber er hatte vorher die Strafe festgelegt. Wer in diesem Monat zu jemand anders außer zu ihm betet, der wird eben in die Löwengrube geschmissen. Und Gott bewahrt Daniel auch da und zum Schluss landen dann tatsächlich diese Intriganten sozusagen in der Löwengrube. Und der König ist froh darüber und sagt, weil er mitgekriegt hat, dass er hier instrumentalisiert werden soll. Und er lobt Daniel und er sagt so und so Daniel, Daniels Gott, der hat ihn gerettet, also der muss auch gut sein. So.
Also das Daniel-Buch beleuchtet im Grunde diese, sag ich mal, knapp 70 Jahre, die diese Oberschicht im Exil verbracht hat. Also es ist im Grunde diese Exilszeit. Das ist die Zeit, in der das Daniel-Buch spielt. Und es ist, wenn man es vielleicht zusammenfasst, immer wieder dieser Konflikt um das erste Gebot. Dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und das am Anfang schon geht es dass Daniel Sachen essen soll, die Gott nicht will. Da geht es um die Frage, wer ist eigentlich der Gott in meinem Leben? Später, wo die 3, die im Feuerofen landen, sollen ein goldenes Bild anbeten, wo sie sagen, nein, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Die Geschichte, die du gerade von Daniel erzählt hast mit der Löwengrube, auch wieder. Er soll den König anbeten. Und er sagt, nein, erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Also es ist das ganze Buch ringt darum. Und jetzt könnte man ja und das so übertragen und sagen, genau das ist, kann man glaube ich auch sagen, der Auftrag für uns Christen auch. Ja. Ne? Also sozusagen an dem ersten Gebot festhalten, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir oder mit Luther im kleinen Katechismus zu sagen, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Nun weiß man ja, das glaube ich bei uns im Podcast, so, dass das, wenn man dabei stehen bleibt, dass das vielleicht zu wenig ist. Hast du eine Idee, warum das zu wenig sein könnte, wenn man, also wenn man sozusagen nur auf die Kerbe haut? Also ich kenne auch Leute, die das Danielbuch nur in dieser Kerbe auslegen und sagen, an Daniel lernen wir Gehorsam.
Genau.
An Daniel lernen wir, wie man Gott treu ist, wie man dreimal am Tag betet. Ja. Ne? Also das tut Daniel nämlich auch. Also dieses regelmäßige Beten. Also wie Gott treu sein, an Daniel lernen.
Das ist so witzig, weil mich das immer daran erinnert, dass im Studium hatte ich einen Mitstudenten und der wollte seinen Jugendkreis, den er leitete, dazu bringen, dass die also Gott ganz treu und gehorsam sind und hat jetzt gesucht, wen er ihn als Vorbild präsentieren kann für jemand, der Gott immer treu ist. Und er war total deprimiert, dass er sagt, dass alle biblischen Figuren, die sind ja gar nicht immer so treu, ja. Abraham versagt, David versagt, Josef, alle versagen sie, Petrus, und irgendwann kam er ganz froh an und sagt, Daniel, der ist immer treu, der ist der Perfekte. So, da hat er jetzt endlich einen gefunden, wo er sagte, den kann ich Ihnen präsentieren, als wenn Sie den sich als Vorbild nehmen, dann werden Sie keine Fehler machen und so. Und naja, da würde ich sagen, das hat vielleicht schon seinen Sinn, dass das bei den anderen so sehr betont wird und bei Daniel jetzt vielleicht zufälligerweise nicht. Ja, denn ich glaube, die Hauptaussage der Bibel ist nicht eine Anleitung, wie wir perfekte, treue Daniels werden, sondern uns den vor Augen zu stellen, der perfekte Treue ist und uns hilft, wenn wir eben nicht so sind. So. Ja. Also tatsächlich habe ich mich dann auch nicht hingesetzt und habe gesucht, na, finde ich bei Daniel doch irgendwie einen Fehler, das finde ich auch irgendwie.
Ich habe es gemacht.
Okay, ich wollte noch sagen, es finde ich irgendwie kleinkrämerisch. Ich gehe davon aus, dass auch, also ich meine, jetzt hier am Sonntag, nächsten Sonntag ist der Wochenspruch, Herr, wir liegen vor dir nicht mit unserer Gerechtigkeit und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist ein Vers aus dem Danielbuch, der ganz klar macht, auch bei Daniel geht es nicht darum, dass man perfekt ist, sondern es geht darum, dass Gott barmherzig ist. So, aber wenn jetzt einmal bei einer biblischen Figur die Schwachheiten nicht in allen Einzelheiten aufgezählt sind, wie bei den anderen, dann muss ich jetzt auch nicht suchen, ob ich dich doch irgendwas entdecke.
Und darum ging es mir auch auch gar nicht, sondern ich genau in die Kerbe zu hauen, die du auch gesagt hast. Einmal das 9. Kapitel im Danielbuch zu lesen, das große Bußgebet, das Daniel spricht. Ja. Und das zeigt ja auch, dass zumindest auch Daniel selbst nicht nur darum ging, gehorsam zu sein, sondern dass Daniel da auch um mehr weiß. Ja. Weil Daniel dieses Bußgebet auch stellvertretend für andere mitspricht. Also es ist ja in Wir formuliert. Also Daniel auch da auch an die Stelle seines Volkes tritt. Was ja auch interessant ist. So, also weil das ja, also ich finde gerade, wenn man alttestamentlich, überhaupt wenn man biblische Texte liest, auch mal die Frage, wo finde ich Christus? Mhm. Das ist nicht die einzige Frage, also man darf auch alttestamentliche, also man sollte nicht zu schnell zu Christus springen, weil man dann die Texte auch nicht wahrnimmt, aber man darf diese Frage auch stellen und soll sie auch stellen. Und dass Daniel auch einer ist, der stellvertretend für sein Volk Buße tut und Gott bittet, ist im Grunde auch einer, es zeigt auch, wie Jesus eigentlich für uns ist, der im Grunde auch für uns Fürbitte leistet und bittet und der eigentlich der wahre Daniel ist. So.
Der, ja, genau. Und der bessere sogar, ne? Also der, genau.
Der wirklich Gott treu ist. Also der, um es jetzt, die Geschichte Matthäus 4, wo Jesus in der Wüste versucht wird, wo es auch der Kampf ums erste Gebot ist. Es ist im Grunde die Daniel-Geschichte nochmal kondensiert zugespitzt, in gewisser Hinsicht.
Ja, und mit viel höheren Einsätzen. Ne? Also ja. Daniel sozusagen, bei Daniel geht es ums Überleben, wenn er das anbietet. Und Jesus kann aber an der Stelle, so verspricht der Teufel ihm, die Macht des Teufels brechen. Ne? Der Teufel sagt, ich gebe dir alles, ich gebe dir die ganze Welt, wenn du mich anbetest.
Genau. Aber man darf an Daniel auch, wenn man die Bibel mit Gesetz und Evangelium auslegt, man darf an Daniel auch verzweifeln dürfen. Also man darf auch merken, ich bin nicht so wie Daniel.
Ja, na klar.
So, und das merkt, also das ist auch ein Spiegel. diese Geschichte. Also zu merken, wenn ich sehe, wie treu Daniel betet, dann stelle ich mir ja Fragen über mein eigenes Gebetsleben. Und wie und mit welcher Kompromisslosigkeit Daniel in manche Situationen geht, da kann ich ja auch mich selbst manchmal fragen und merken, also manchmal ist es ja gut, Kompromisse zu machen, gar keine Frage. Aber dass ich dann doch auch bei mir denke, manchmal ist die Menschenfurcht bei mir größer als die Gottesfurcht und da knicke ich hier bei Dingen ein, weil ich Gott nicht über alle Dinge fürchte, liebe und vertraue. Und das merke ich auch, wenn ich mein Leben mit dem von Daniel vergleiche.
Ja, meine Kritik an diesem Vorbedings schließt das aber nicht aus. Nee. Genau. Da sind wir uns einig. Genau, ja. Gut.
Natürlich. Sind wir, ja. Wir sind ja doch der Kuschel, der harmonische Podcast. Ich würde gern einmal, was ich auf eine Stelle, weil wir jetzt bei Jesus sind,
irgendwie kommen wir immer wieder dahin. Ja, ich habe schon eine Ahnung.
Daniel 3, die im Feuerofen.
Ja.
Aber die drei Männer, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden wie sie waren. Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Er antwortete und sprach: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Das ist ja eine schräge Geschichte, oder?
Ja.
Also nochmal der Kontext, diese drei Männer mit ihren auch mit den Namen, die man nur kennt, wenn man in sehr frommen Gemeinden im Kindergottesdienst war. Woran immer man erkennt. Und die weigern sich, dieses Götzenbild anzubeten und landen dafür im Feuer. Und auf einmal ist der König ganz entsetzt, weil er sagt, wenn ich da hingucke, in diesem Feuer, die da nicht verbrennen, die drei, ist auf einmal ein Vierter da. Und er sieht aus wie ein Gottessohn. So, und sag mal so für uns, also sag mal was dazu, Knut.
Ja, das, super. Also, wenn ich das lese, denke ich ja, wer soll das anders sein? Es ist in der Geschichte ja überhaupt nicht nötig.
Nö.
Und es wird auch nicht weiter ausgeführt. Also die Männer, da, nachdem der König das gesehen hat, ruft er sie wieder raus und erstaunlicherweise sind sie tatsächlich unversehrt. Das wird also sehr betont, dass sie nicht mal ein angesenktes Bart haben und dass sie nicht mal Brandgeruch an ihnen wart, obwohl sie da in diesem Feuerofen waren. Also es geht dann einfach weiter, diese Figur taucht nicht weiter auf. Und rein im Kontext der Geschichte denkt man, und vom Neuen Testament her denkt man, Moment mal, ich hatte eine Idee, wer das sein könnte, wer zu den Leuten in die Gefahr geht, wer ihnen beisteht, wer sie beschützt, wer bei wem sie sicher und geborgen sind, wer sich mit ihnen auch solidarisiert, genau, und man denkt, das muss doch Jesus sein, also wer sonst?
Und man muss sich ja vorstellen, die ersten Christen, die hatten kein Neues Testament.
Ja.
Die hatten im Grunde nur das, was wir heute das Alte Testament nennen. Und das heißt, ich stelle mir das so aufregend vor, man liest das dann und auf einmal liest man diese Texte, die man vielleicht auch schon von Kindertagen her kennt, im ganz neuen Licht und denkt auf einmal, ist das...
Wir haben eine Idee, wer es sein könnte.
Ja. So, das finde ich irgendwie schon cool. Wenn wir schon gerade bei Jesus sind, gibt es ein anderes Kapitel im Daniel-Buch, was vielleicht ein bisschen nerdig jetzt ist, aber gut ist zu wissen.
Das ist jetzt eins von diesen apokalyptischen Dingern,
das,
ne?
Das siebte. Da gibt es nämlich im Kapitel 7, das ist eine spannende eigentlich Vision, aber es gibt, weil es vielleicht sonst die Zeit sprengt, gibt es einen Vers, den ich vorlesen will, den 13. Da sagt Daniel nämlich das: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Warum das, glaube ich, so spannend ist, weil Daniel sieht hier eine Messias-Figur. Der bekommt von Gott die gesamte Herrschaft über die gesamte Erde geschenkt. Und er nennt den einen Menschensohn. Der sieht aus wie ein Menschensohn.
Der sieht aus wie ein Menschensohn, das ist auch eine interessante Formulierung.
Ja, Ich verstehe die auch nicht so, warum man das so formuliert, aber
Ich finde, normalerweise sieht jeder Mann aus wie ein Menschensohn. Ja. Und wenn das an dieser Stelle so ausdrücklich gesagt wird, ist ja damit implizit gesagt, eigentlich müsste er anders aussehen. Eigentlich müsste er toller sein. Also, denn sonst du siehst aus wie ein Menschensohn, ich sehe aus wie ein Menschensohn. Aber an der Stelle, das ist, glaube ich, auch fürs Neue Testament interessant, im Neuen Testament ist der Ausdruck Menschensohn theologisch viel mehr aufgeladen und viel höherwertiger, hat viel mehr Anspruch als Gottes Sohn.
Ja.
Weil Menschensohn hier von dieser, wenn Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, dann spielt er auf diese Daniel-Stellen an und sagt, das bin ich, das bin ich. Und das ist, Gottes Sohn war gar nicht so groß, weil Gottes Sohn, das wurde zum Teil auch von Königen gesagt und so weiter. Also das war auch verbreiteter, das hatte nicht so, wie wir es heute in der christlichen Theologie benutzen, aber der Ausdruck Sohn Gottes oder so, das konnte man auch über den König sagen. Aber Menschensohn war nur reserviert für diese messianische Heilsgestalt, die bei Daniel auftaucht.
Und das ist, glaube ich, einfach gut zu wissen, wenn man das Neue Testament liest, weil ich kenne einige, die sagen, oh, Jesus sagt, er ist ein Menschensohn, um sich ein bisschen demütig.
Ja, genau.
Das Gegenteil ist der Fall.
Ja, genau.
Er spielt auf Daniel an und sagt, diese Figur, von der in Daniel gesagt wird, dass sie alles erben wird und dass sie alles gegeben wird, das bin ich.
Ja.
Und dann redet er davon, dass der Menschensohn viel leidet. Und deswegen, das sprengt dann die Köpfe, weil wenn damals alle an den Menschensohn dachten, war klar, das ist doch das ist doch dieser Superman, sag ich mal.
Ja, genau.
Und wenn da Jesus dann sagt, ich bin der hier gekommen ist, um zu leiden, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen.
Passt das überhaupt nicht zusammen.
So, sondern um sein Leben zu geben, dann denken wir, genau, das ist spannend. Und er wird hier gestellt vor den, der uralt ist an Tagen. Das ist auch vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich finde es immer ganz spannend. Man fragt sich ja manchmal, warum Gott eigentlich immer wie so ein alter, weißer Mann mit langem Bart dargestellt wird. So. Und das ist natürlich ein bisschen zufällig oder willkürlich auch so ein bisschen. Also wir wissen als Christen jetzt nicht im Detail, wie Gott aussieht so, oder Gott Vater. So, das, aber man hat zumindest versucht, an dieser Bibelstelle anzuknüpfen, weil Gott hier als der beschrieben wird, der sehr alt, der uralt ist an Tagen. Und dann kam das eine zum anderen und der eine Pinselstrich zum nächsten. Und,
das hat für die christliche Kunst eben auch große Auswirkungen.
Genau. Wo wir gerade sozusagen bei wirkmächtig sind und dass die sozusagen die Geschichte mit dem Uralten am Tagen für die Kunstgeschichte wirkmächtig ist. Auch das letzte Kapitel des Daniel-Buches ist ausgesprochen wirkmächtig, das 12., weil Daniel hier von der Auferstehung spricht.
Ja.
Und dann denken sich vielleicht manche, wieso ist das besonders, die Auferstehung von den Toten, das ist doch zentral für uns Christen, das bekennen wir jeden Sonntag. Darum kreist auch unser Glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Das ist auch alles richtig, ist so. Nur wenn man jetzt ins Alte Testament guckt, merkt man, dass das gar nicht überall so als Dauermotiv auftaucht, sondern eher
In Andeutung, genau.
Und an seltenen Stellen explizit. Und einer dieser seltenen Stellen, wo explizit?
Sehr explizit, ja.
Ist halt das 12. Kapitel des Daniel-Buches. Ich kann ja vielleicht mal ein paar Verse vorlesen, vielleicht den Verse 2 und 3. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Also da wird sozusagen dieses Thema Auferstehung stark gemacht. Und das hat sich auch dann auch für die jüdische Religion hatte das starke Folgen. Also es gab, das mit der Auferstehung war ja gar nicht selbstverständlich, selbst zur Zeit von Jesus nicht.
Genau, im Neuen Testament tauchen manchmal die Sadduzäer auf.
Genau.
Das ist eine jüdische Gruppe, die das leugnet. Und die versuchen dann auch mit Jesus zu diskutieren und ihm zu zeigen, wie quatschig das ist, wenn er überhaupt nur über allgemeine Auferstehung redet, noch gar nicht über seine, sondern also es gab im Judentum da auch verschiedene Auffassungen, wie das mit der Auferstehung sein würde.
Ja. Unsere Zeit ist um, lieber Knut. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, mal dieses
motiviert, da mal reinzugucken, was zu finden.
Das ist, glaube ich, eher sowieso das, wozu das sein kann, was wir hier machen. Also Lust machen zum Bibellesen. Das So soll es sein. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Schreibt uns gerne eine E-Mail unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE. Wenn ihr sagt, oh, das zum Daniel-Buch muss man unbedingt noch gesagt haben. Oder wenn ihr sagt, oh, die Bibelstelle, über die hätten wir auch gerne mal eine Auslegung. Und Knut sagt immer, aber bitte nicht die ganz abstrusen nur, sondern...
Ja, und wir haben jetzt ja schon eine lange Liste noch mit, finde ich, nicht abstrusen Stellen. Das stimmt. Also Beobachtung zum Daniel-Buch könnt ihr auch gerne in die Kommentare, dass die anderen das gleich lesen
können. Genau, auf Facebook oder Twitter, genau, gerne, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Welche Stelle im Daniel-Buch ist es, die euch
Freude macht?
Genau, Freude macht. Habt eine gute Zeit. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.